Teilnehmer bitte sprechen.
Ja,
okay. Genau.
Mal sehen, wie lange es geht.
Klar, ja, klar.
Gleich zum Anfang, ich habe gelesen, ich bin älter als Sie.
Okay.
Das heißt, mir wäre es recht, wenn wir zum Du übergehen.
Ja, gerne.
ich bin älter, aber nicht sehr viel älter. Genau, also Anlass für das Gespräch war, ich hatte auf dem Staatsschauspiel Dresden, da gibt es eine Bürgerbühne und da läuft gerade so ein Stück, da geht es um sehbehinderte und blinde Menschen. Das heißt Bilder ohne Lila heißt das Stück.
Ja, richtig.
Genau, jetzt genau. Und wie es der Zufall so will, du hast da Regie geführt. Was mich natürlich als erstes so interessiert, Blindheit kommt ja eigentlich gar nicht vor, so im normalen Leben. Also behinderte Menschen kann man sofort erkennen, also körperlich Behinderte. Blinde Menschen, da wird es schon ein bisschen schwierig. Wie bist denn du da auf das Thema gekommen oder ist das Thema zu dir gekommen? Wie?
Ja, ich kann das immer ganz schlecht so beschreiben, ob es da so einen Moment gab, wo ich so diese Initialidee hatte und gesagt, ah ja, klar, das muss es sein. Ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern, ob das Thema zu mir gekommen ist. Wahrscheinlich ist es sowas von beiden Seiten aus, dass man so, dass die Themen zu einem kommen, aber auch gleichzeitig man dann auch dafür offen ist. Deswegen ist es so eine gleichzeitige Annäherung, würde ich beschreiben. Also es gab jetzt nicht einen Moment, wo ich gesagt habe, wow, so, das mache ich. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich immer auf der Suche bin nach Communities, wie auch immer man Communities dann letztendlich definieren möchte. Ist relativ weit auslegbar. Aber ich bin immer am Überlegen und habe wie so eine kleine Sammlung und überlege dann eigentlich, wenn ich mich für eine Community interessiere, was für Fragen habe ich und dann aber auch, wie lässt sich das im Theaterraum übersetzen. Und wie genau ich jetzt zu Bilder ohne Lila gekommen bin, kann ich mich nicht mehr genau erinnern, aber es gab da so unterschiedliche Momente. Auf der einen Seite bin ich einmal auf eine Theatergruppe gestoßen, die sind blinde Passagiere. Das ist eine Theatergruppe in Hamburg, die Theater mit Blinden machen, beziehungsweise selber auch blind sind, also auch die Regie teilweise blind ist. Und ich fand das irgendwie, fand es eine starke Idee und habe die ein bisschen verfolgt. Und das ist so ein kleines Community-Theater und die sind sehr engagiert. Und das fand ich als Idee relativ spannend. Und dann habe ich, waren so die ersten Momente, wo ich mich mit dem Thema auch Blindheit auseinandergesetzt habe. Nee, stimmt nicht. Ich hatte einen guten Kumpel von mir, der ist blind und ich habe den damals in England kennengelernt und der ist damals komplett durch die Stadt, also durch London gefahren und gelaufen, war relativ selbstständig. Und ich habe mich damals schon gefragt, so wow, wie muss das sein, wenn du in so einer riesigen Stadt bist und dich wirklich komplett alleine bewegst und von A nach B fährst. Und das Schöne war, er ist am Wochenende auch immer zu Arsenal London gegangen, ins Fußballstadion, und hat sich dort Fußballspiele, hat er, ich wollte schon sagen, angeschaut, bekommen und hat so einen speziellen sehbehinderten Kommentator. Und ich habe mit ihm auch über Fußball gesprochen, wie er das wahrgenommen hat. Und das fand ich irgendwie sehr inspirierend, inwieweit man das auf dem Theaterraum übersetzen kann, also dieses Live-Erlebnis. In diesem Zusammenhang hatte ich auch noch ganz andere Fragen, wie also auch ganz praktische Sachen, wie gehen blinde Leute mit Social Media um, wie funktionieren vielleicht Dates unter und oder entscheidet man seinen eigenen Style, wie man will. Und natürlich man sein. Und das waren so die Fragen, die ich hatte. Und gleichzeitig fand ich über wie man Theater machen kann, ohne etwas zu sehen, beziehungsweise mit Protagonisten zu arbeiten, die nichts auf der Bühne. Bei uns im Ensemble war es ja auch so, dass wir konnten, also die hatten einfach eine Sehbehinderung.
Ja.
Wie gesagt, also interessant, aber auch gleichzeitig als eine Übersetzung im theatralen Raum.
So, genau, also das ist, also ich kenne es aus meiner Familie. Mein Großvater, der war blind und da, gut, der ist auch erst blind geworden und so weiter. Also da habe ich so eine Berührung. Und für uns als Kinder war das immer, also unvorstellbar eigentlich. Also so, wir haben es auch so nachgespielt und so weiter. Und jetzt hat man ja auf so einer Bürgerbühne nochmal so ein anderes Hindernis, dass die Schauspieler ja Laien sind. Also man muss ja denen sozusagen, also den muss man ja, ich will nicht sagen, erklären, wie Theater funktioniert, aber das stelle ich mir dann nochmal sehr viel schwieriger vor, wie das dann funktioniert.
Ja, also das ist immer so, also ich muss dazu sagen, klar, das ist auch oft so, auch wenn man mit anderen Communities arbeitet, also ich sag jetzt mal mit Nicht-Schauspielern oder Leuten, die teilweise noch nie auf der Bühne gestanden sind, finde ich auch das Spannende, dass man eigentlich immer wieder so dieses Handwerk, Theater, was passiert im Theaterraum, wie kann ich etwa oder wie kann ich in eine Kommunikation mit dem Zuschauer treten, dass man so eigentlich ein bisschen die Basics immer wieder vermitteln muss. Gleichzeitig man dadurch aber auch immer wieder hinterfragt, was Theater kann oder was Theater eigentlich alles möglich machen kann. Und das finde ich eigentlich als Herangehensweise immer wieder relativ spannend. Ich muss dazu aber sagen, dass bei uns in der Gruppe die Leute sehr gut mit Sprache umgehen konnten. Was natürlich auch daran liegt, dass Sprache oder wie ich etwas sage, in ganz vielen Fällen das Hauptkommunikationsmittel ist. Deswegen war ich positiv überrascht, dass die Leute bei uns in der Gruppe sehr gut mit Stimme umgehen konnten, mit Sprache generell. Und das war wirklich ein Gewinn. Deswegen haben wir uns dann letztendlich auch dazu entschieden, den Theaterraum auch teilweise als eine Art Live-Hörspiel zu nutzen. Genau. Also klar, der Probenprozess war auf der einen Seite dadurch gekennzeichnet, dass man überlegt hat, was wollen wir erzählen, aber auch gleichzeitig, wie funktioniert Theater? Und da war das eigentlich ein Austausch, weil ich natürlich auch was von den Protagonisten gelernt habe, wie man Theater nutzen kann. Bei uns in dem Stück war es aber auch so, dass nicht, wie ich schon meinte, waren jetzt nicht alle komplett blind oder konnten gar nichts sehen. Wir hatten auch mit anderen Seherkrankungen, beziehungsweise wir hatten auch einen Augenarzt auf der Bühne und eine Angehörige von einem blinden Mädchen, also die Mutter von einem blinden Mädchen, und die dann quasi stellvertretend repräsentativ für sie gesprochen hat. Also unser Fokus war natürlich Blindheit und Leute mit Seherkrankungen, aber wir haben auch Leute auf die Bühne gelassen oder mit Leuten gearbeitet, die in diesem Kosmos, sage ich mal so, jetzt irgendwie funktionieren.
Also wo es sozusagen Bezüge zur Blindheit, zur Sehbehinderung gibt.
Ja.
Und genau. Und dann nochmal, jetzt bist du natürlich als Regisseur, also was weiß ich von einem Regisseur, also was macht ein Regisseur, der sitzt sozusagen während der Proben unten oder sozusagen im Zuschauerraum gibt in Anführungszeichen Anweisungen, also sagt, jetzt mach doch mal bitte, also das ist so die landläufige Vorstellung, was so ein Regisseur macht. Die wirkliche Regiearbeit ist wahrscheinlich ganz anders. Kannst du das mal so in ein paar Sätzen beschreiben? Was macht eigentlich so ein Regisseur? Also ist das tatsächlich so, wie wir uns das vorstellen, sozusagen?
Ja, also ich glaube, da gibt es gar nicht so, ich glaube, jeder hat da so seine eigene Sprache und jeder hat da so seine eigene Herangehensweise. Also bei mir ist es wirklich so, natürlich sitze ich manchmal im Zuschauerraum, weil ich das von außen beobachten muss. Aber bei mir ist es dann eigentlich so, dass ich zu den Enden der Probe, also so, umso näher wir zur Premiere kommen, mich eigentlich immer mehr, ich sag jetzt mal so, loslassen kann und dann eigentlich versuche, dass die Leute auf der Bühne, unabhängig jetzt davon, ob ich mit professionellen Schauspielern, also ausgebildeten Schauspielern oder Laien oder Experten des Alltags arbeite, dass ich dann eigentlich den Probenprozess gestalte, dass eigentlich dann auf der Bühne zum Ende hin eine Art von Gruppe sich entwickelt, die dann sogar im besten Falle viel besser Bescheid weiß, was jetzt gerade auf der Bühne gemacht werden muss oder nicht. Und ich dann eigentlich eher in so eine beschreibende Position rücke und dann eigentlich sage, okay, das wirkt so und das wirkt so. Letztendlich ist es so, dass ich am Anfang der Zeit fast sogar mehr, ja, ich will jetzt nicht sagen, nicht mehr auf der Bühne bin, aber trotzdem immer zwischen Bühne und Zuschauerraum hin und her springe. Und ja, eigentlich, wie gesagt, wie ich schon gemeint habe, dass man Sachen beschreibt, dass man vielleicht Anleitungen gibt. Bei mir ist es eigentlich relativ selten der Fall, dass ich sage, so muss das jetzt gemacht werden, lauf von links nach rechts und dann setzt du dich hin und dann nimmst du das Glas. Das ist eigentlich eher ein Beschreiben und dass man dann zusammen eigentlich einen Weg findet, wie man etwas darstellen kann. Genau.
Also,
Aber ich, wie gesagt, jeder hat da so seine eigene Herangehensweise und es gibt auch Regisseure, die eigentlich eher Kommandos geben. So.
ja, genau. Also, das ist so ein bisschen so die Vorstellung, so landläufig, sag ich mal. Also, wenn man jetzt jemanden fragen würde, Regisseur, wie stellst du dir das vor? Dann würde wahrscheinlich eher sag ich mal, ja, schon diese direkte, so ich möchte, dass du jetzt das und das machst, ne? Also, so dieses, ich zwinge dich jetzt dahin. Und du machst das jetzt nochmal so lange, bis das klappt. Aber genau, also gerade auf diesen Laienbühnen oder Bürgerbühnen, das ist ja auch relativ modern. Also ich glaube, es gibt mal sogar ein Festival dafür. Da glaube ich, also stelle ich mir die Schwierigkeit tatsächlich vor. Also auf der einen Seite fehlt das Handwerkszeug, auf der anderen Seite sind die ja unglaublich, also stelle ich mir vor, ist ja freiwillig, unglaublich engagiert dort bei der Sache und wollen auch was wissen oder wie, also sozusagen, kann man das so sagen, dass das so ein gemeinsames Erkunden, von Möglichkeiten ist?
Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Aber es ist ja nicht so ein Wissen, dass ich ihnen jetzt irgendwas vermittle, wie man jetzt Theater zu machen hat. Natürlich habe ich irgendwie schon, glaube ich, ein Handwerk. Und ich würde jetzt sagen, okay, wenn sich jetzt jemand mit dem Rücken zum Publikum stellt, irgendwie ganz hinten in die Ecke und dann anfängt zu sprechen, wird man ihn wahrscheinlich oder sie wahrscheinlich nicht verstehen. Das ist irgendwie so eine Regel. Aber natürlich kann man dann auch in manchen Momenten diese Regel brechen, so. Also, ich glaube, ich habe wahrscheinlich mehr Erfahrungen, wie jetzt irgendwie, also wahrscheinlich habe ich mehr Theater gesehen als viele von den Leuten, mit denen man dann arbeitet. Oder man hat dann halt irgendwie ein bestimmtes Handwerk, wie man vielleicht ein Licht setzen kann, so. Aber auf der anderen Seite arbeite ich mit den Leuten schon so, dass sie in einer Art von Expertensituation sind und eigentlich mir genauso viel beibringen können. Oder sagen wir es so, dass sie zum größten Teil die Narrative mitgestalten und sogar mitschreiben. Natürlich kommt es immer darauf an, ob man jetzt mit Laien arbeitet oder mit Professionellen, aber in dem Fall von den Laien ist es schon so, dass man die Stücke zusammen entwickelt und ich dann eigentlich mehr auswähle, welche Geschichte dramaturgisch dann passt, zusammen natürlich mit der Dramaturgie.
Genau. Was macht denn was macht die Dramaturgie eigentlich? Ich lese das immer, also ich habe das so meine Vorstellung, also ich habe mal den einzigen Dramaturgen, dem ich tatsächlich mal die Hand gegeben habe, das war der Karl Hegemann, der damals an der Volksbühne noch war. Und was ich von dem weiß, oder was, das ist so, die bereiten halt, also die schneiden sozusagen aus vorhandenen Stücken Teile raus und sozusagen bereiten sie so vor, vielleicht noch mit ergänzenden Informationen, so ein bisschen Kontext, sozusagen so nach dem Motto, und jetzt aber bei so einem sozusagen Stück, was erst entwickelt wird, was macht denn da der Dramaturg?
Ja, also es ist, wie gesagt, es ist auch immer so ein bisschen Auslegungssache und es auch kommt immer darauf an, wie man arbeitet dann letztendlich. Ich glaube, wenn man jetzt so einen Castorf-Abend und ganz viele unterschiedliche Fremdtexte irgendwie ineinander webt, schaut man drauf, was gibt es da für keine Ahnung, thematische Berührungspunkte. Jetzt bei so einer Arbeit mit Laiendarsteller ist es eigentlich dann eher so, okay, was für einen Bogen kann ich über ein Stück spannen? Also wann, also wenn man jetzt mit zum Beispiel mit Erfahrungsberichten arbeitet, wie startet man, auf welche Fährte bringt man die Zuschauer, welche Themen kann man anreißen, wie wirkt der Text aufs Publikum? Also es passiert ja oft, wenn man eine Inszenierung macht, dass dann der Regisseur auch dann in manchen Momenten vielleicht ein bisschen betriebsblind ist, also gar nicht mehr das Stück so sieht wie beim ersten Mal und dass man dann irgendwie so selber in seinem Text und in der ganzen Inszenierung so ein bisschen gefangen ist und der Dramaturg kommt dann eigentlich, oder die Dramaturgin, wie es bei uns im Fall war mit Silvia, kommt dann eigentlich rein und schaut den Abend eigentlich nochmal mit frischen Augen und beschreibt, was sich jetzt vielleicht geändert hat oder was man nochmal probieren könnte, was wirkt wie beim Zuschauer, wie verhalten sich die Spieler, also es sind eigentlich nochmal frische Augen auf den Text. Genau. Und letztendlich hilft die Dramaturgie auch dabei, vielleicht neue Fremdtexte hinzuzunehmen, vielleicht nochmal neue Interviewfragen an die Protagonisten zu stellen. Also es ist ein relativ, ich sag mal, so ein großes Feld eigentlich so. Genau.
Ja, das ist interessant. Also ich will nochmal kurz, also was mir da jetzt so spontan einfällt, in dem, was du beschreibst, das ist ja eigentlich so eine Art. Also wenn man jetzt sich sozusagen Theaterhistorie sich angucken würde, so, das erinnert mich so ein bisschen an Brecht, der so den Auftrag so formuliert hat, so nach dem Motto, macht euch euer eigenes Theater und aber mehr so aus einem, nicht aus einem Unterhaltungsaspekt, sondern aus einem, so nach dem Motto, das Theater als Ort, wo man noch was lernen kann. Ja, also ja. Und so stelle ich mir das jetzt mit diesen, also deswegen beschäftigt man sich vielleicht auch, du beschäftigst ja nicht bloß jetzt hier am Beispiel mit den Blinden, sondern ich habe gelesen, du hast auch einen Film gemacht mit Gefangenen, also in einer richtigen, also im echten Gefängnis, nicht auf einer Bühne, sondern im echten Gefängnis. Und das sind ja alles so Menschen, die unser eins, also wann kommen wir mit Gefangenen in Berührung? Nie eigentlich. Also Und das ist ja nochmal so ein, also das musst du mir mal so ein bisschen erklären, da scheint da irgendwie so eine direkte Haltung dahinter zu stehen, oder? Wie so ein Auftrag, Selbstbeauftragung oder so, so stelle ich mir das vor.
Ja, also sagen wir es mal so, ich habe jetzt keinen Auftrag, und der jetzt irgendwie besagt, so, okay, ich will, dass die Zuschauer, die zu mir in die Stücke gehen, irgendwas ganz konkretes jetzt lernen, also so einen didaktischen Ansatz, den viele glauben, den Brecht irgendwie vermitteln wollte, der stimmt auch gar nicht so stark. Ich glaube, Brecht wollte schon, dass die Leute sich unterhalten fühlen und eigentlich ins Theater gehen, weil sie was erleben wollen. Und er meint ja dann so, dass diese Unterhaltung wie so durch deinen Körper fließt und am Ende bleibt was hängen. Und das ist dann vielleicht etwas, was du mitnimmst für dein weiteres Leben, also eigentlich eher eine Erfahrung, die dich vielleicht zum Nachdenken stimmt und dann vielleicht zukünftiges Handeln beeinflussen kann. Mhm. Ich würde sagen, dass, ich weiß jetzt nicht genau, ob es jetzt bei mir ähnlich ist wie bei Brecht, aber ich glaube schon, dass ich in erster Linie wirklich will, dass die Zuschauer sich unterhalten fühlen und dass sie ins Theater kommen, weil sie auch, ja, Spaß klingt jetzt so ein bisschen banal, aber dass sie ja ab und zu Spaß haben, dass sie lachen, dass sie vielleicht auch weinen und dass sie irgendwie eine Palette von Emotionen fühlen, außer vielleicht Langeweile, das ist nicht so cool, aber sonst, dass sie hinkommen und einfach was erleben und dass es eigentlich über die Erfahrung geht. Und es ist jetzt auch nicht so was ganz, ganz genau Didaktisches, so, das ist richtig und das ist falsch und das musst du jetzt lernen und alles andere ist nicht richtig. Ich glaube, so ist es bei mir nicht, sondern es geht wirklich um diese Erfahrung. Also jetzt im Vergleich zum, also wenn wir jetzt über das Gefängnis sprechen, ich habe auch das Theater im Gefängnis gemacht. Und da ist es dann eigentlich so, dass es, also ich glaube, der Hauptunterschied ist, wenn man zum Theaterstück ins Gefängnis geht, dass man eigentlich ab dem Moment, also wenn du jetzt, ich wohne in Berlin und habe in Berlin im Gefängnis Theater gemacht, dass ab dem Moment, wo du die S-Bahn-Station Beusselstraße bei uns in unserem Fall aussteigst und dann Richtung Knast läufst, ab diesem Moment beginnt eigentlich der Theaterbesuch schon, weil man sich vorstellt, okay, wer mag vielleicht im Gefängnis sein, wie sieht es da drinnen aus? Und dann kommt man zur Pforte, wird abgetastet, muss seine Personalien abgeben und dann wird man quasi ins Gefängnis geschleust und dann dauert es ein bisschen, weil wenn da irgendwie 100 Leute ins Gefängnis geschleust werden müssen, dauert es ein bisschen und dann wartet man im Zuschauerraum ein bisschen und dann kommen dann irgendwann nach einer halben Stunde beginnt dann das Stück. So. Und ich glaube, der Hauptunterschied dazu ist, wenn du ganz normal ins Theater gehst, dann setzt du dich in den Zuschauerraum und checkst dein Handy und dann irgendwie, dann klingelst und dann machst du dein Handy aus und dann fangen deine Gedanken an, dich irgendwie im besten Fall sich mit dem Stück auseinanderzusetzen. Und dann, wenn das Stück vorbei ist, klatscht man, geht nach Hause, trinkt vielleicht noch einen Wein an der Bar. Aber die Erfahrung ist nicht so einprägend wie im Gefängnis. So. Und das ist eine Erfahrung, die man im besten Falle ja sein ganzes Leben lang behält, weil das Gefängnis ist ein außergewöhnlicher Ort. Und im Normalfall, auch wenn es mehr Leute irgendwie öfters mal Berührung mit irgendwie Strafvollzug haben, es ist trotzdem so, dass, keine Ahnung, ich habe jetzt keine Nummer im Kopf, aber dass viele Leute halt fast gar keine Berührungspunkte mit dem Gefängnis haben und diese Erfahrung dann auch dann das Leben lang bleibt. Genau. Und ich glaube, das ist das Besondere. Und jetzt in dem Fall von dem Film war es eigentlich so, dass wir ursprünglich ein Theaterstück machen wollten. Aber in dem Gefängnis in Tegel ist unser Spielort weggebrochen. Also es gab große Renovierungsarbeiten. Und dann hatten wir aber die Fördergelder. Und ich mache ganz viel Film, ich bin Filmregisseur und dann habe ich die Gelder und habe mir gedacht, okay, alles klar, das Konzept, was wir als Theaterkonzept geplant hatten, kann ich auch auf ein Filmprojekt ummünzen. Und dann letztendlich ist es ein Porträt geworden über Inhaftierte in Berlin, in Tegel. Tegel ist gehört zu den größten Männergefängnissen in Europa und hat auch, da sitzen halt auch die schweren Jungs. Wir hatten die Möglichkeit wirklich einmal, also es gibt mehrere Häuser im Gefängnis in Tegel und diese Häuser sind unterteilt von unterschiedlichen Strafmaßen her und wir hatten die Möglichkeit wirklich mit Leuten aus allen Häusern zu arbeiten. Also bei uns waren auch alle Leute dabei mit unterschiedlichen Verbrechen. Und ja, genau, also letztendlich ist es ein Porträt geworden über Gefängnisinsassen in Berlin-Tegel. Wir haben aber auch mit einem Greenscreen gearbeitet. Die Inhaftierten haben selber Idealbilder oder Wunschbilder oder sich selbst inszeniert. Und das ist so ein bisschen der thematische Kern von dem Film. Also wie sehe ich mich selber, wie will ich gesehen werden und wie sehen vielleicht andere mich. Genau.
Aber ich habe jetzt zwar was über dich gelesen, aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt gerade wieder vergessen. Du hast richtig Regie hast du studiert, glaube ich, ne? Oder?
Ja, ich habe in England studiert. Das war nicht so ein klassischer Regiestudiengang, wie man hier aus Deutschland vielleicht kennt. Es war eher sowas wie, man könnte es vielleicht vergleichen mit sowas wie angewandte Theaterwissenschaften. Also bei uns im Studium haben wir eigentlich alles gemacht. Wir haben selber gespielt. Wir haben Regie geführt, wir haben mitgeholfen, die Bühne zu bauen. Also es war relativ multidisziplinär.
Also einmal sozusagen von hinten nach vorne durchs Theater, von den Bühnenwerkstätten bis vorne und sozusagen von früh bis abends. Das ist ja echt interessant. Also wie gesagt, ich hatte in meiner Jugend hatte ich mal die Gelegenheit genutzt, dass bei uns im dort, wo ich da gewohnt hatte, das war ein ganz normales Stadttheater und mich hatte interessiert, was passiert eigentlich danach? Und da bin ich dann mal sozusagen, habe ich hinterm Theater am Bühnenausgang gewartet, bis die da alle rausgekommen sind und dann habe ich mich einfach drangehangen und sozusagen Mäuschen gespielt und habe da so ein bisschen was erfahren, wie sozusagen Stadttheater, wie ist das eigentlich? Ne? Und jetzt, wie gesagt, also du mit deinen Arbeiten, das ist ja dann nochmal echt was anderes. Also, weil diese Laienstücke, so wie ich das zumindest verstehe, ist diese Theatergruppe, die zerfällt ja dann sozusagen eigentlich wieder, ne? Also, wenn das Spielplan sozusagen abgeschlossen, es ist Pause, Theaterpause, neuer Spielplan kommt und dann meistens werden ja die Stücke, die laufen ja bloß eine Saison. Und oder genau, das ist das eine, also es zerfällt dann wieder. Und jetzt hast du nochmal gesagt, du hast dann einen Film gedreht. Das scheint ja dann, dass diese Stoffe, die du da verwendest, dass die ja schon so ein bisschen universal verwendbar sind. Das, und aus dem, wie du das berichtest, schließe ich jetzt mal so, du hast da kein fixes Drehbuch oder so, wie man das so erwarten würde, sondern das ist wie, oder andersrum, wie arbeitest du da eigentlich, dass das so einmal als Theaterstück auftauchen kann, der gleiche Stoff, und dann doch nochmal als Film, je nachdem.
Also ich muss dazu sagen, der Film und die Theaterstücke im Gefängnis, das sind zwei ganz unterschiedliche Themen. So. Mhm. Also ich mache da schon einen Unterschied, ob ich jetzt einen Film mache oder ein Theaterstück mache. Das ist auch immer eine andere Herangehensweise. Also ich weiß nicht jetzt genau, also es gibt da schon... Es gibt da schon, wenn ich jetzt, also als ich jetzt den Film gemacht habe, gibt es schon ein Drehbuch und es gibt Szenen, die ich, also habe einen Ablaufplan und ein Storyboard und ich weiß eigentlich genau, was ich dann drehen will. Ich glaube, was beide Sachen gemeinsam haben, dass ich eigentlich eher, dass ich versuche, mir Momente zu schaffen, wo ich in Austausch treten kann mit der Community, ohne dass ich direkt was produzieren muss. Also sowohl beim Film als auch beim Theater gebe ich mir einen Raum selbst. Also es kommt immer darauf an, natürlich, wie viel Budget man hat oder wie viel Zeit man hat oder wie lange man mit den Leuten arbeiten kann, wie viel Zeit man mit den Leuten verbringen kann. Also was so die Struktur drumherum ist. Aber ich versuche trotzdem immer, einen Raum zu schaffen, um eine Art von Austausch zu generieren. So. Und dieser Austausch funktioniert dann über Interviews manchmal, über, keine Ahnung, über Theaterworkshops, über, genau. Und das sind eigentlich so die Hauptsachen, wie ich arbeite. Und ich glaube, das sind die zwei Sachen, die man so bei beiden Sachen miteinander verbinden kann.
Also im Grunde genommen.
Also ich gehe ungern eigentlich in den Raum und mache jetzt irgendwie so eine Observational Documentary, also wo ich eigentlich irgendwo reingehe und dann direkt die Kamera dabei habe und dann alles filme, was so abgeht. Das mache ich eigentlich nicht. Bei mir, ich glaube, müsste man jetzt meine Arbeit irgendwie auf einen Satz zusammenfassen, würde ich sagen, dass ich eigentlich immer nach den Momenten suche, wo sich Fiktion und Realität vermischt und man nicht mehr genau sagen kann, okay, was ist jetzt was? Deswegen haben meine Filme eigentlich immer einen dokumentarischen Anteil, sind aber auch gleichzeitig inszeniert, und meine Theaterstücke mit Laien oder Experten des Alltags sind auch immer dokumentarisch. Und durch den Theaterraum werden sie dann fiktionalisiert. Und ich glaube, diese Komponenten ziehen sich eigentlich wie so ein roter Faden durch meine Arbeiten. Aber trotzdem, jedes Projekt ist natürlich verschieden und ich habe immer wieder dieselben Kopfschmerzen, bevor ich irgendwas starte, weil ich nicht genau weiß, wie ich es machen soll. Aber irgendwie bekommt man es dann am Ende immer hin.
Kann man das irgendwie, dieses sozusagen Dokumentarische und das Fiktionale, was sozusagen zur gleichen Zeit stattfindet, ist das sowas, also kann man sagen, dass es so eine Doppelbelichtung sozusagen auf einem Abend liegt? Also man hat sozusagen das Dokumentarische als ein Bild und darüber legt man das Fiktionale und sozusagen je nachdem, wie ich mein Auge scharf stelle, sehe ich das eine, das andere oder ich sehe alles zusammen. Kann man das schon so sagen, so eine Doppelbelichtung?
Ja, also man könnte es als eine Doppelbelichtung vielleicht beschreiben, wobei man, also natürlich gibt es manchmal Momente, wo man weiß, okay, das ist jetzt vielleicht gerade erfunden oder das ist überhöht dargestellt oder, aber ich versuche immer schon, also ich finde diese Momente, wo man gerade als Zuschauer irritiert ist, stimmt es jetzt nicht, ist es wichtig, dass es gerade stimmt oder ist es gerade wichtig, dass es gerade nicht stimmt, also diese Irritationen, die sind sehr spannend, deswegen kann man es gar nicht immer so klar trennen, weil ich meine, gerade jetzt in Bezug zu Gefangenen, die halt auch teilweise Geschichten erzählen, die sie selber geschrieben haben oder wo sie selber fantasiert haben, beinhalten natürlich auch eine Wahrheit. Deswegen weiß ich manchmal selber gar nicht genau, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht. Und das sind halt diese Momente, die vielleicht den Zuschauer zum Weiterdenken anregen, beziehungsweise so einen Utopiegedanken in den Kopf verpflanzen. Und das ist eigentlich spannend.
Ja, genau. Also das, ich denke ja auch seit einer Weile so über Irritation nach. Was ist Irritation? Und da bin ich jetzt so auf dem Standpunkt, ich sage, na gut, also Irritation ist ja auch immer ein Ausgangspunkt, um, also man könnte jetzt hochtrabend sagen, um zu lernen, aber sich mit Dingen nochmal zu beschäftigen oder nochmal in die Tiefe zu gehen oder sich irgendwie, also auf eine gewisse Art und Weise sozusagen, da ploppt irgendwas auf, wo man anschließen möchte. Und dann ist es im Grunde genommen eigentlich tatsächlich egal, ob es echt oder nicht echt ist. Also man könnte sich auch auf den Standpunkt sagen, also alles, was Menschen gedacht ist Wirklichkeit. Ja? Also ob ich die jetzt anfassen kann oder nicht, ist erstmal egal, aber sie ist Wirklichkeit. Wenn sie nicht heute Wirklichkeit ist, dann vielleicht in 100 Jahren oder so, als wenn man jetzt an Science Fiction oder so denkt. Also das ist also mit dieser Irritation. Und das heißt auf der anderen Seite, wenn du sagst, ja, du steuerst sozusagen auf so einen Punkt hin, könnte man sagen, dass du deine Arbeit sozusagen, du bist, wie sagt man da, du stellst Irritationen her, kann man das so sagen? Also wäre das.
Ja, ich glaube, dass ich immer auf der Suche bin, nach einer Form, also sagen wir es mal so, mein Ausgangspunkt ist vielleicht die Realität, die Welt da draußen, und dann suche ich nach einer Möglichkeit, das, was ich vorfinde, zu fiktionalisieren. Also das ist eigentlich relativ banal. In dem Moment, wo ich ein Interview führe mit jemandem und dieses Interview dann vielleicht kürze, oder neu zusammenschiebe oder neu edite und dann den Spielern zurückgebe, findet eigentlich eine Fiktionalisierung von der Realität statt. Und dieser Prozess erlaubt es mir, und den kann man auch anders wählen. Also selbst wenn ich jetzt irgendwie ein Interview führe und dieses und dann quasi die Essenz oder O-Töne von den Interviews in eine Art von Bildsprache übersetze, passiert eigentlich eine ähnliche Fiktionalisierung. Und diese Irritation, die Also, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich will jetzt den Zuschauer irritieren, sondern diese Irritation, dass man sich fragt, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht, passiert, glaube ich, so oder so. Und ich würde sagen, für mich ist meine Arbeit eigentlich immer eine Möglichkeit, um meine Welt zu erforschen. So. Also meine Theaterarbeit oder Filmarbeit ist immer durch eine Art Neugier geprägt, und dadurch gehe ich halt in die Welt und versuche etwas zu erfahren. Und das hole ich dann zurück auf die Bühne oder versuche es zu übersetzen, ja, über eine Bildsprache. Genau. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich will jetzt irritieren, sondern es ist eigentlich eher so, dass ich überlege, okay, wie kann ich das, was ich gerade erfahre in der Welt, wie kann ich das wieder neu übersetzen, über eine Form.
Ah, okay. Also das ist, ja gut, also ich glaube, wenn man, jetzt könnte man nochmal drüber nachdenken, was ist der Unterschied zwischen Irritation und Provokation? Also Provokation ist ja sozusagen die gewollte, also so richtig sozusagen auf den Punkt gebrachte und vielleicht sogar erzwungene Irritation. Wobei Provokation kann am Ende auch erwartet sein. Komisch. Also.
Ja, also ich meine mit Provokation, ich weiß nicht, natürlich gibt es dann irgendwie Künstler, die sagen, okay, ich mache das jetzt so, dann provoziere ich und dann regen sich Leute auf und dann, keine Ahnung, dann tritt man eine Art von Kommunikation oder es passiert etwas. Ich glaube bei mir, also in ganz vielen Fällen ist es schon so, dass man, wenn man, keine Ahnung, wenn man im Gefängnis Theater macht und man arbeitet mit Leuten, wo man weiß, dass sie vielleicht eine schlimme Straftat begangen haben, dass es in den Augen von vielen Leuten draußen, die nicht im Gefängnis sind, schon eine Provokation ist. Für mich ist es keine Provokation. Also ich würde niemals mit dem Ansatz da rangehen und sagen, okay, wenn ich das jetzt mache, provoziere ich die Leute draußen und deswegen ist es gutes Theater. Sondern das ist einfach mein Interesse, dass ich dort reingehe und auch meine Neugier. Also es ist niemals irgendwie Kalkül oder sowas.
Ja, wobei das natürlich mit den Gefangenen, das ist sowieso an sich interessant, also wenn man so drüber nachdenkt, weil sozusagen, wenn ich jetzt mit Gefangenen irgendwas mache, also ist ja egal was, dann orientiert sich das ja auch so ein bisschen dahin, so nach dem Motto, also warum stecken wir Leute ins Gefängnis? Weil wir die Erwartung haben, dass sie dort besser werden, also im Sinne von Resozialisierung und solchen Sachen. Und auf der anderen Seite sagt man dann, naja gut, sie sind ja deswegen, also sozusagen, wir haben sie ins Gefängnis gesperrt, weil sie inkompatibel mit uns sind. Das ist ja auch nochmal so eine Spannung, wo man die sich ja genau, also ohne dass die konkrete Theaterstücke ja eigentlich genau in dem, ich gehe ins Gefängnis und dann muss ich ja trotzdem als Zuschauer schon mal über diesen komischen Zwiespalt nachdenken, der sich da auftut. Ne? Also auf der einen Seite hat man es mit, in Anführungszeichen, normalen Menschen, ja, die spielen jetzt hier Theater und gut ist. Und auf der anderen Seite hat man sozusagen diese Menschen sind so gefährlich, dass wir sie wegsperren müssen. Ja? Also das ist ja als solches auch nochmal.
Ja, wobei man das auch immer wieder, also auch hinterfragen muss, ist es wirklich so, sind die alle Leute, die dort sitzen, so gefährlich, dass man sie unbedingt wegsperren muss? Klar, es gibt Leute, die gehören bestraft natürlich und dann müsste man darüber nachdenken, okay, ob dieses Gefängnissystem das Richtige ist oder ob man dadurch vielleicht sogar Leute noch gefährlicher macht letztendlich, wenn sie dann rauskommen. Oder ob das wirklich eine Form von Resozialisierung ist oder Sozialisierung, weil Resozialisierung findet erst eigentlich dann statt, wenn man wieder rauskommt. Bei uns ist es meistens so, also jetzt nochmal zur Gefängnisarbeit, dass wir eigentlich, ich frage nie nach, was die Leute gemacht haben. Natürlich sickert das manchmal durch oder andere Leute erzählen es einem oder die Leute erzählen es einem selber, aber wenn ich ins Gefängnis gehe, dann gehe ich eigentlich immer mit einer Funktion rein. Also in dem Fall mache ich dann die Regie und die Spieler mit, also die Insassen, mit denen ich dann arbeite, sind die Spieler. Und das ist so eine Grundverabredung, die einen auch ein Stück weit schützt und dass man da ist mit einer Art Projekt und dass man sagt, man arbeitet und dann begegnet man sich in diesem Theaterraum, wo man sich eigentlich dann über die Arbeit kennenlernt und dass man nicht quasi diese persönlichen Taten mit der jetzigen Theaterarbeit vermischt. Weil ich denke mir mal, die Leute sind jetzt da und die sind schon verurteilt und ich muss sie jetzt nicht nochmal verurteilen.
Ja, genau. Also das
dementsprechend versuche ich auch nicht quasi, also es gab manchmal Fälle, wo die Leute über ihre Taten auf der Bühne gesprochen haben, aber ich versuche die Protagonisten auch immer ein Stück weit zu schützen. Und ich sage mir, okay, wenn es jetzt gerade wichtig ist, dass man irgendwie eine Tat thematisiert, ohne dass sie sich dadurch irgendwie selber zu stark angreifbar machen, dann finde ich es okay. Aber letztendlich geht es mir eben genau darum, dass es gerade in diesem Moment gerade nicht wichtig ist, was sie gemacht haben. Es war auch so, eigentlich auch so der Hauptimpuls, warum ich überhaupt ins Gefängnis gegangen bin, dass man, natürlich war am Anfang so eine Art Neugier da, okay, was sind da für Leute, was haben die wohl gemacht? Und als man dann im Gefängnis war, hat man eigentlich relativ normale, banale Menschen kennengelernt, mit zwar unglaublichen Biografien teilweise, aber in so einem persönlichen Kontakt sind die Leute relativ unspektakulär, sage ich jetzt mal. Und dass dieses Bild, also diesem angeblichen Monster, die im Gefängnis sind, dass sich das erstmal gar nicht eingelöst hat, so dieses Bild. Und dass ich genau aus diesem Impuls heraus eigentlich gesagt habe, okay, vielleicht muss man genau deswegen über Leute im Gefängnis sprechen, weil es halt Menschen sind, natürlich. Und die Sachen, die sie gemacht haben, natürlich auch irgendwo alle in uns verankert sind. Und ich glaube, genau deswegen ist es so wichtig, dass man eigentlich eher darüber spricht und guckt, okay, wo sind unsere Berührungspunkte, wo gibt es vielleicht Gemeinsamkeiten in der Biografie oder aus welchen Umständen hätte ich auch ins Gefängnis kommen können. Und und dass man eher versucht, das irgendwie hervorzurufen.
Ja, also genau, also das ist irgendwie seltsam, weil ich denke jetzt so über diesen, irgendwann werden ja die Gefangenen mal wieder freigelassen, ne? Also sie sind sozusagen und dann ist ja eine abenteuerliche Vorstellung, dass man sie sozusagen erst so, ich will nicht sagen pathologisiert, aber sozusagen als schon sozusagen nicht so richtig zugehörig wahrnimmt und dann sozusagen einen Tag später kommen sie raus und dann sollen sie wieder vollwertige Mitglieder der Gesellschaft sein und so weiter und so fort. Und aber aus dem, was du beschreibst, kommt da eigentlich raus, dass wir eigentlich im Grunde genommen nichts über diesen Gefängnisalltag und wie ist das eigentlich, also rein organisatorisch und auch was passiert dort mit den Menschen, dass wir da eigentlich nichts darüber wissen, oder? Also so kann man es eigentlich schon zusammenfassen, weil du von Neugierde gesprochen hast.
Also wenn man vergleicht, was für andere Institutionen, sage ich jetzt mal, ob es jetzt Universitäten sind, Krankenhäuser, Schulen, dass man, dass darüber eigentlich einen größeren Diskurs in der Öffentlichkeit gibt, als jetzt über Gefängnisse. Und dass eigentlich, dass Gefängnisse natürlich in der Öffentlichkeit weniger kritisch besprochen werden. Auf jeden Fall.
Ja. Also echt interessant. Also genau, also wir hatten ja jetzt schon rausgefunden, du machst ja nicht bloß Theater, du machst auch Film. Jetzt hatte ich gesehen, du bist sogar bei dem Filmfestival in Hof, hast du sogar einen Preis bekommen. Wie funktioniert das eigentlich auf so einem Festival? Das wollte ich schon immer mal. Kann man da einfach als, also man dreht einen Film, das ist erstmal Voraussetzung, um da hinzukommen. Und wie geht es dann weiter? Wie kommt man auf so ein Festival? Wird man da eingeladen? Lädt man sich da selber ein? Gibt es da einen Wettbewerb oder wie funktioniert das?
Also es kommt darauf an. Ich habe das Glück, dass ich eine Agentur habe, die mir hilft, den Film bei Festivals einzureichen. Am Anfang habe ich das alles selber gemacht. Also Poster gemacht, geschnitten und auf Festivals geschickt. Und es hat dann irgendwann mal, hat das ein bisschen Überhand genommen. Und ja, also ich habe jetzt eine Agentur, die sich darauf konzentriert, nur meinen Film zu verbreiten. Ja, und dann reicht man seine Filme bei unterschiedlichen, also in meinem Fall von anderswo, ist es ein Kurzfilm bei Kurzfilmfestivals oder bei Festivals mit einer Kurzfilmsparte ein. Und dann wird er ausgewählt oder nicht. Und wenn er ausgewählt wird, dann wird er gezeigt. Und dann kommt es immer darauf an, wie viel Budget diese Festivals haben. Und falls sie das Budget haben, dann laden sie einen persönlich ein und man darf den Film dort präsentieren.
Also ist so, also das ist dann sozusagen so richtige Arbeit dann. Also man muss dann so Klinken putzen eigentlich, ne? Also so stelle ich mir das jetzt vor, oder?
Was meinst du, dass man bei den Festivals gezeigt wird? Oder?
Ja,
oder?
Genau. Also man muss da sozusagen richtig, also das ist auch nochmal eine richtig echte Arbeit. Also das ist jetzt...
Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist nochmal, das ist eine, ja, wirklich eine Fleißarbeit. Genau. Genau. Aber wie gesagt, muss ich zum Glück nicht mehr machen. Weil ich, aber ja, klar, es ist immer noch ja, es ist ein umkämpftes Feld.
Und wie wirkt sich, also jetzt nehmen wir mal an, bei dir hat es ja nur geklappt, also das ist sozusagen erfolgreich auf so einem Festival gelaufen und so weiter. Wie merkst du das, dass das so ist? Kriegst du dann plötzlich Angebote ganz anderer Art, noch andere Filme zu machen oder merkt man das im Grunde genommen gar nicht? Also jetzt sozusagen für die zukünftige Arbeit, also die Frage ist sozusagen, wie wichtig ist dieser Festivalerfolg? Das würde mich auch nochmal interessieren.
Also natürlich schadet es nicht, wenn man einen Film macht und der auf Festivals erfolgreich läuft. Lernt man natürlich Leute kennen und knüpft Kontakte, um vielleicht den nächsten Film weniger aufwendig zu machen. Aber in meinem Fall ist es so, natürlich ist es erstmal gut, dass man, weil man so im alleine bei sich im Zimmer, im stillen Kämmerlein dann irgendwie schneidet und alles fertig macht und dann versucht, irgendwie hofft, dass der Film auf jeden Fall ein paar Leute sehen. Es ist sehr wichtig, dass er überhaupt auf der Leinwand gezeigt wird und dass man danach eine Resonanz bekommt und dass die Leute den Film besprechen. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Gefühl. So, und das ist wahrscheinlich schon das Allerschönste daran. Und das motiviert einen dann letztendlich weiterzumachen. Aber natürlich, wie gesagt, ist es schon, man spricht mit anderen Leuten und man lernt was und man knüpft Kontakte, selbst wenn es nur Kontakte sind, wer vielleicht einem beim nächsten Mal den Film sogar noch besser schneiden kann oder welcher Color Corrector, also wer die Farbbearbeitung dann machen kann. Also man praktische Filmkontakte und man lernt irgendwie, man kommt vielleicht, versteht man mehr über dieses, ja, es klingt jetzt blöd, über dieses Systemfilm, wo man vielleicht für den nächsten Film Fördergelder beantragen kann. Also es ist eigentlich, man lernt viel, wie dieses System läuft. Aber das bedeutet nicht, dass ich es verstanden habe. Ich muss mich immer wieder gleich anstrengen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt auswählen kann, welchen Film ich als nächstes machen darf, sondern ich muss wieder von neu hustlen und versuchen, dass ich irgendwas bekomme. Aber natürlich, wenn du bist halt in so einem, du läufst halt in so einer Kurzfilm, sagen Jahrgang, und du siehst halt andere Filmemacher, die vielleicht, keine Ahnung, ähnlich weit sind wie du, und das ist schon inspirierend so.
Also du würdest es schon als, weil du gerade sagst, ähnlich weit sind, also du würdest es schon so, nicht nur, dass du sozusagen über deine Filminhalte etwas sozusagen dich weiterbildest, sondern auch in sag ich mal, technischer Hinsicht oder so, also sozusagen das für dich, da bist du auch noch nicht am Ende deiner Entwicklung, sondern das ist tatsächlich, also du lernst sozusagen immer noch auf mindestens zwei Ebenen, wenn ich dich jetzt so ja, richtig verstehe.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch niemals, also ich glaube, man wird mit keinem sprechen, der sagen kann, ey, ich habe es komplett verstanden, ich bin technisch so gut. Ich meine, Formate verändern sich die ganze Zeit, Equipment wird neu, es kommen, also es hört ja nicht auf, so. Man kann sich eigentlich immer weiterbilden, Schnittprogramme ändern sich, Auflösungen ändern sich. Deswegen ist, man lernt die ganze Zeit. Ich glaube, ich werde da niemals aufhören. Aber bei mir ist es jetzt, also ich lerne, ich sitze ja jetzt nicht vorm Computer und mache nur ein Tutorial, damit ich dann weiß, wie After Effects oder weiß ich, funktioniert, sondern es geht eigentlich immer eher über einen Inhalt, wo ich dann überlege, alles klar, wie kann ich meine Idee oder das Thematische am besten um, was für Technik brauche ich dazu? Und wenn diese Herangehensweise, wenn ich die Technik dazu nicht kenne, dann versuche ich mich da drin zu bilden. So. Oder ich frage jemanden, der sich damit auskennt.
Ja.
Genau, also deswegen meine ich jetzt gar nicht, der so weit ist wie ich oder die so weit ist wie ich auf dem technischen Stand, sondern eigentlich Leute, die ja ihre ersten Kurzfilme drehen, die vielleicht perspektivisch als nächstes einen Langfilm machen wollen. So vergleicht man sich.
Ah, okay. Dann fällt mir jetzt gerade ein, ich hatte vorige Woche, also hatte ich einen Filmkomponisten, also der hat auch Film, also der macht auch Filmmusik, und sozusagen als sozusagen Brot- und Buttergeschäft macht er so Werbemusik, ja. Und da hat er mir dann eben berichtet, ja, also für die Werbung, da habe ich schon so, also im Grunde genommen ist das so ein halbautomatischer Prozess, zack, zack, und dann ist das 30-Sekunden-Ding da. Und über die Filmmusik, da haben wir uns so ein bisschen unterhalten, wie siehst du das? So ein Film besteht ja nicht nur aus Bild, sondern eben auch aus Geräuschen und eben auch aus Musik. Wie würdest du das mit der Filmmusik noch mal sehen? Also wie ist es für dich als Regisseur mit der Filmmusik? Als Komponist ist, wissen wir ja jetzt, also dass es ganz wichtig ist und so weiter. Gibt es da auch sowas wie du fürs Bild eine Vorstellung hast, auch von der Musik schon eine Vorstellung, oder überlässt du das dann komplett diesem Filmmusikkomponisten?
Ja, also ist ja immer so, dass ich gar nicht jetzt so per se sagen würde, so okay, ich brauche jetzt unbedingt eine Filmmusik, sondern ich gucke halt einfach, was gibt's für, ich sag jetzt mal, theatrale Elemente oder filmische Elemente, um eine Geschichte zu erzählen. Und dann überlegt man sich, was muss erzählt werden. Also ich habe auch schon einen Film gemacht ohne Musik. Also es muss nicht unbedingt sein, sondern man guckt, okay, was will man erzählen, wie soll es beim Zuschauer wirken, und dann entscheidet man, okay, brauche ich einen Overvoice, also brauche ich irgendwie einen O-Ton, der irgendwie erzählt, oder brauche ich eine Musik, oder brauche ich irgendwie eine andere Atmo-Ebene durch Geräusche. Um jetzt deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass es für mich ist die Geräuschebene genauso wichtig wie die Bildebene im Kino. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass man einen Film mit einem guten Ton und einem schlechten Video oder schlechten Bild machen kann. Man kann aber keinen Film mit einem guten Bild und einem schlechten Ton machen.
Ah, okay.
Also selbst wenn du die Audioebene irgendwie passiver wahrnimmst, nimmt man sie ganz stark wahr. Ich weiß nicht, wenn du mal einen Film mit schlechtem Sound gesehen hast, dann nimmst du es direkt wahr. Und für mich ist die, also ich arbeite mit guten Komponisten oder Theatermusikern oder Filmmusikern zusammen. Und dann ist es eigentlich eher so, dass man eine Art von Gefühl vermittelt oder was man erzählen will, und dann versuche ich eigentlich immer, die Leute, die für einen arbeiten oder mit denen man arbeitet, erstmal in Ruhe zu lassen, dass sie auch erstmal selber was rausfinden müssen. Und dann ist es eigentlich ein genereller Austausch über die Komponente.
Ja, also ich merke schon, dass bei deiner Arbeit, da steht sehr viel so, ich muss mit Menschen reden, also sehr viel so Kommunikation und so weiter da, also sozusagen, und am Ende haben wir dann zufälligerweise ein Theaterstück gemacht oder einen Film. Also so kommt das jetzt so bei mir raus. Das ist ja auch, würdest du das auch so beschreiben? Ist das, oder wie?
Ja, nee, zufällig nicht. Also ich bin dann schon so, ich habe dann relativ schon ein genaues Bild oder versuche mir schon einen Plan zu machen, was denn gemacht werden muss. Diese Pläne werden dann aber auch oft geändert oder über den Haufen geworfen. Aber ich glaube, nee, es ist nicht zufällig, nee. Also es gibt nur, für mich ist diese Kommunikation mit anderen Leuten immer wichtig, auch wenn selbst eine Reibung entsteht und wenn man sich widerspricht, kommt man weiter. Also aber irgendwann ist dann auch gut, wenn man, also irgendwann muss man auch aufhören zu quatschen, das dann einfach machen.
Na genau, also irgendwann muss man die Kamera einschalten oder man muss auf die Bühne gehen, das stimmt schon, ja.
Auf jeden Fall. Klar.
Na, ich wollte, also mit dem zufällig wollte ich jetzt nur so noch mal charakterisieren, dass im Grunde genommen dieser ganzen Film- oder Theaterarbeit, die wir da in was weiß ich, so ein Theaterabend geht anderthalb Stunden, ein Film möglicherweise auch, dass ja sozusagen da ganz viel Unsichtbares vorher abläuft, was ja erst sozusagen den Film, also wenn wir jetzt über Film sprechen wollen, den Film ermöglicht und das. Genau, also darauf wollte ich eigentlich nur hinaus und dass das sehr viel mit Arbeit mit anderen Menschen zu tun hat. Also man muss jetzt sozusagen mit auf der Theater für das Theaterstück musst du mit deinen Leuten da sprechen, mit denen ich muss sagen, pass mal auf. Also wie siehst du denn das jetzt hier? Musst was in Erfahrung bringen? Also ist schon eigentlich eher ein kommunikativer Beruf, oder? Also
ja klar, du bist ja nicht so in deinem Atelier und malst irgendwie ein Bild allein für dich hin. Oder du komponierst ganz alleine irgendwie am Computer, sondern du musst ja quasi, manchmal würde ich mir auch wünschen, nicht so viel mit Leuten zu tun zu haben. Nein, Spaß, mir macht das schon Spaß, aber ja, du musst natürlich viel kommunizieren, weil du hast ja Menschen auf der Bühne, du hast Menschen hinter der Bühne, du hast Menschen, mit denen du das Stück schreibst und entwickelst, und beim Film ist genau dieselbe Sache. Also du kannst es gar nicht, kommst gar nicht drum herum, alleine zu arbeiten.
Ja, also und dann, na gut, du arbeitest sehr viel mit, oder hast du schon mal so einen Effekt gehabt? Also es gibt ja manchmal so, was weiß ich, also das bekannteste Ding ist ja, sag ich mal, auch was wir alle angucken können auf YouTube, ist ja der Klaus Kinski. Also der, ja, dann sag ich mal, der war ja eigentlich der eigentlich im Grunde genommen war sozusagen ein Regisseur gefangen im Körper eines Schauspielers, wenn man sich das mal so anguckt. Wie machst du das eigentlich, oder hast du schon mal sowas erlebt, wo dann sozusagen so ein Schauspieler sozusagen sagt, also was du jetzt hier von mir willst, das ist ja vollkommener Quatsch und ich mache das jetzt nicht oder ich mache das jetzt so, wie ich das. Wie, das ist ja, sag ich mal, eigentlich auch ein gefährlicher Moment, also wo auf der einen Seite kann ja da sozusagen was zerstört werden, also bis auf der anderen Seite kann ja auch dieser Konflikt, den man da möglicherweise hat, also kann ja, wie du auch schon gesagt hast, der kann ja auch sozusagen nutzbar gemacht werden.
Ja, also es gibt schon mal, ich hatte schon natürlich Momente, wo Leute irgendwie, wo man sich irgendwie mal lauter gestritten hat oder wo man kurz ausgerastet ist, aber also mir ist es selber jetzt noch nie so stark passiert, muss ich sagen. Man streitet sich manchmal, aber so, dass man selber ausrastet, ist mir noch nicht passiert, komplett. Und eigentlich so auf der Bühne, klar, wurde mal rumgeschrien, aber jetzt nicht so, aber ich sehe das auch nicht so als gefährlich an. Also ich finde, das muss nicht sein und man muss auch aufpassen, dass man da Leute nicht zu krass unter Druck setzt, also so ein Schreiklima, das ist ja so ein bisschen, das wurde ja so von den 70ern, 80ern auch wird so ein bisschen, ja, das gehört halt so dazu zum Theater, das wird dann so ein bisschen Mode. Das finde ich total hirnrissig. Ja, keine Ahnung. Passiert manchmal, aber es ist nicht gefährlich. Also wenn im Gefängnis zum Beispiel ein Schauspieler richtig ruhig wird und sich in die Ecke verzieht, dann habe ich mehr Angst, als wenn jemand irgendwie das beschreibt. Sagen wir es mal so. Genau.
Ach, das, Ja. Das ist interessant. Genau, also das ist sowieso, also ja, genau wie du es jetzt so beschreibst. Na gut, derjenige, der rumschreit, der hat wenigstens noch ein Anliegen, was er irgendwie teilen will, und derjenige, der ruhig ist, der der hat schon einen Haken gemacht, so könnte man es vielleicht auch auffassen. Das ja. andere, was nochmal so, wenn ich so mit dir so spreche, woran ich so denke, das hat ja auch, deine Arbeit hat ja auch was, was so was Sammlerisches. Also du also in deinen Stücken, in deinen, also egal ob es Theaterstück ist oder ob es ein Film ist oder sowas, du sammelst, ja, sammeln im Sinne von wie so ein Archäologe, also was aufsammeln, was aufbewahren und sozusagen nochmal neu verpacken in der Hoffnung, oder was ist in der Hoffnung, aber so stelle ich mir es jetzt vor, dass jemand anderes nochmal was damit anfangen kann und daraus irgendwas entsteht. Mhm. Also
ja, also ich weiß gar nicht, ja, also ja, vielleicht ist es so ein Sammeln. Ich habe jetzt, also ist bei mir jetzt nicht so, dass ich das sammle und dann irgendwie ein Poesiealbum klebe und dann gucke ich danach drauf, was ich jetzt alles schon so gemacht habe oder mit welcher Community schon gearbeitet habe, sondern es sind eigentlich eher so, naja, so Fragen, die man hat oder eine Neugier, dass man, mit wem man halt so arbeiten möchte. Also wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht komplett nur fokussiert auf jetzt irgendwie dokumentarische Materialien. So, mhm. Es geht eigentlich über Geschichten so. Welche Geschichten interessieren mich? Und manchmal sind diese Geschichten schon geschrieben und manchmal muss man die Geschichten vielleicht selber schreiben oder man findet sie irgendwie in der Stadt draußen auf der Straße. Ja. Und ich glaube, das sind so die, vielleicht ist das so mein Antrieb, dass ich nur nach Geschichten bin.
Ja, aber eigentlich ist es doch schon eigentlich eine komfortable Sache, oder? Also wenn ich das jetzt so höre, sozusagen ich will nicht sagen, du lässt dich davon treiben, aber du gehst sozusagen aufmerksam dort und sagst, okay, das, was mich interessiert, das mache ich jetzt. Also
ja, also sagen wir es mal so, ich musste genug Jobs annehmen, um einfach Kohle zu verdienen. Ich habe lange assistiert, ich schneide immer noch Auftragsarbeiten, so mache auch mal irgendwie so einen Job, wo ich jetzt irgendwie für jemand anderen was drehen muss. Mir war immer wichtig, dass ich quasi, ich habe so lange andere Jobs gemacht, Money-Jobs, damit ich meine eigene künstlerische Arbeit machen kann, beziehungsweise dass ich nicht viele Kompromisse eingehen muss. So. Deswegen, natürlich habe ich auch lange Projekte gemacht, ohne was zu verdienen, und war dann abends, habe ich dann in der Bar gearbeitet. So. Und es ist nie so ein Moment, dass ich mich jetzt komplett irgendwie so zurücklehnen kann und sagen kann, ja, was mich als nächstes, was so zu mir kommt, das werde ich machen. Mhm. Und ich habe jetzt total den, keine Ahnung, Bohemian Lifestyle. So ist es nicht. Und natürlich ist auch immer eine Frage, was für Gelder bekommt man? Welche Theater wollen mit einem zusammenarbeiten? Oder wer gibt einem Geld für einen Film? Also natürlich ist es auch immer bedingt, was man, welche Ressourcen man gerade machen kann. Mhm. Und dann, wenn ich irgendwie eine Möglichkeit sehe, dass ein Theater mich fragt, hier, hast du Bock, das zu machen? Oder hast du Bock, das zu drehen? Und dann guckt man eigentlich eher, okay, jetzt habe ich die Möglichkeit, die Idee umzusetzen, die mich schon die ganze Zeit interessiert hat. So. Oder manchmal ist es so, dass einen jemand was fragt, hey, kannst du dir vorstellen, zu dem Thema was zu machen? Und dann sagt man, ja, alles klar. Ich kann mir vorstellen, dass ich mich in die Thematik reinarbeite. So. Also es ist nicht nur so eine, ich lehne mich jetzt nicht zurück und warte, bis ich inspiriert werde und dann mache ich das Projekt, sondern natürlich ist es auch ein, es ist harte Arbeit.
Naja, also genau, da sind wir ja schon sozusagen beim nächsten, wenn man jetzt so, was du berichtest, also sozusagen, also naja gut, also das ist jetzt Kunst sozusagen und die, damit ich Kunst machen kann, muss ich halt irgendwas anderes machen. Also das sind, da spielt ja so, also kommt man ja sofort auf den Gedanken, wie ist denn das denn eigentlich mit der künstlerischen Freiheit? Also klar, in dem Augenblick, wo du einen Film machst, da bist du frei, aber wenn ich das jetzt so richtig frei, bist du ja dann doch nicht, ne? Also das musst du ja dann trotzdem noch was anderes machen, was.
Ja, aber das beschränkt jetzt nicht meine Freiheit in dem Moment ein, was ich jetzt künstlerisch bearbeite. Also ich bin nicht frei, weil ich mich innerhalb eines Systems bewege und natürlich irgendwie Geld verdienen muss. So. in den letzten Jahren habe ich wirklich das Glück, dass ich von meiner Arbeit, von meiner künstlerischen Arbeit leben kann, und ich bin darüber sehr glücklich. Es ist auf jeden Fall eine sehr privilegierte Situation. Aber vorher war das nicht so. Aber ich habe trotzdem dann lieber gesagt, okay, dann arbeite ich 5 Stunden mehr in der Bar und kann dafür dann das Projekt so machen, wie ich will. Oder mal brauche einfach längere Zeit dafür. Genau.
Ja, das ist, also wie gesagt, also ich habe da so eine ganz laienhafte und wahrscheinlich also viel aus dem so Fernsehwissen, was so Filmproduktion angeht und so weiter, mit den Theatern, Theaterarbeit, das kann ich mir auch vorstellen, dass das so ziemlich, also auch, also man muss Regisseure kennen, damit man dort wieder, also es gibt ja jetzt, also was heißt neuerdings, also es gibt seit den 90ern immer mehr so diesen, die Verbindung von Film und Theater, also sprich, also es werden irgendwelche Videosequenzen eingespielt oder nochmal auf die Bühne projiziert und so weiter. Und das kann ich mir vorstellen, dass sich aus diesem eigentlich schon viel mehr Möglichkeiten auch für dich, als der ja beides kann, ergeben. Und auf der anderen Seite steht dem ja so ein bisschen entgegen, dass ja gerade die Theater, also man hört immer vom Theatersterben, also gerade auf dem flachen Land und so weiter, dass sich dort schon eine, also mindestens mal eine Spannung ergibt, oder? Also
ja, aber ich glaube, also das Theater, also ich glaube nicht, dass Theater sterben wird, aber natürlich hört man immer von Theatern, die quasi in kleineren Städten oder in Dörfern zumachen müssen. Ich glaube aber nicht, dass es am Video liegt, sondern eigentlich eher an wahrscheinlich an zu wenig Geld, die Theater zur Verfügung haben. Oder sie machen kein gutes Programm und keiner will es schauen. So, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall, für mich war das eine gute Möglichkeit, um über die Videoarbeit auch ins Theater zu kommen. Also ich habe auch viel als Videokünstler für andere Regisseure gearbeitet und das waren dann Auftragsarbeiten. Genau, also es hat mir auf jeden Fall geholfen.
Und naja, ich wollte eigentlich genau, also mit diesen, also ich habe mal irgendwo jetzt vor kurzem habe ich gelesen, naja, also Theater, also wer so nach dem Motto, wer seine Theaterproduktion nach Auslastungszahlen macht, das ist ja vollkommener Quatsch. Also sozusagen, man macht Theater, damit es stattfindet und nicht, damit dort viele Leute unbedingt hingehen. Wenn viele Leute hingehen, ist gut, aber so war so die Haltung. Ich habe schon wieder vergessen, von wem das war. Das fand ich auch noch eine interessante Sichtweise, weil sie ja so ein bisschen sozusagen zeigt, was Theater auch sein kann. Also im Prinzip eigentlich nur so ein, was ist nur? Es ist ein Ort, wo man sozusagen abgeschlossen von irgendwas, weil man da also was ausprobieren kann. Und yeah. Und dieses Wissen geht aber so langsam aber sicher verloren. Also in dem Moment, wo man, es ist so meine Wahrnehmung, in dem Moment, wo man das unter so ein betriebswirtschaftliches Diktat stellt, also im Sinne von was nur noch 40% Auslastung, wir haben jetzt hier ein Problem.
Ja.
Dann.
Ja, ich sag's mal so, gutes Theater wird immer Zuschauer haben und es gibt im Einzelfall natürlich Stücke, die sind grandios, aber trotzdem laufen sie von den Zuschauerzahlen nicht gut. So. Und ich glaube, in diesem Moment ist es gut, dass man trotzdem diese Stücke weiterhin zeigt und nicht blind irgendwie sagt, okay, alles klar, dieses Stück läuft nicht gut, deswegen setzen wir jetzt das ab. Aber letztendlich bin ich schon davon überzeugt, dass wenn man gutes Theater macht, auf einer strategischen Ebene, also eine Intendanz oder eine künstlerische Leitung vom Theater, zeigt unterschiedlich gutes Theater. Und ist jetzt aber im Einzelfall nicht immer nur darauf aus, dass jetzt, man muss das Theater so machen, weil dann gehen mehr Zuschauer in das einzelne Stück rein, sondern auf einer großen Ebene. Und aber natürlich die staatliche Subvention für Theater, Repertoire-Theater, gerade im Vergleich zu anderen Ländern ist es schon was Besonderes, was wir in Deutschland haben, und es ist wertvoll und wir sollten damit gut umgehen und es nicht so leicht in Frage stellen. Aber ich glaube auch, dass man freie Strukturen, also freies Theater, mit so einer Ensemblestruktur gut miteinander kombinieren kann. So. Also es gibt ja auch schon die ersten Versuche. Und ja.
Ja, genau. Also wo würdest du denn da? Also ich sag mal so, ja, alle, die mal in der Schule waren, wir haben so diese typischen Schulaufführungen, Schiller, die Räuber, und dann sozusagen wird da, also dann wird das nochmal, dann guckt man da rein mit einem halben Auge, geht wieder und sagt, gut, okay, habe ich jetzt auch gesehen. Und das andere ist ja tatsächlich dieses, was ja eigentlich auf diesen kleinen Bühnen stattfindet, ne? So was Experimentelles oder wo man dann sagt, hier, also nochmal irgendwie, und wo, was passiert denn eigentlich in diesen, in dieser freien Theaterszene? Also im Unterschied zum Beispiel zu so einer kleinen Bühne oder Studiobühne oder wie auch immer man das nennt, wo ja eigentlich die Schauspielschüler eigentlich typischerweise so sich ausprobieren, wo siehst du da den Unterschied oder die
Also das
Berührungspunkte?
eine ist ja Studiotheater mit Schauspielschülern, sind ja quasi die ersten Versuche. Und in Deutschland ist die Szene eigentlich, sind Strukturen, wo Gruppen, Theatergruppen oder einzelne Künstler die Gelder selber beantragen und dann auf Tour gehen. Also es gibt Theaterhäuser hier in Berlin, das ist wahrscheinlich das größte, ist das Hebbeltheater Hau. Das ist ein sehr internationales Theater und hat halt eben kein festes Ensemble, also Schauspieler, die fest an dem Haus arbeiten, sondern hat ist eigentlich ein Haus und lädt unterschiedliche Gruppen ein. Und deswegen ist es was ganz anderes als Studiotheater von Schauspielschülern.
Ah, okay. Also das ist sozusagen mehr so, wie soll man sagen, also sozusagen Gebäudehülle und Infrastruktur, und dann kommt jemand und nutzt das und bespielt das.
Ja, genau, beziehungsweise in dem Fall jetzt von dem Hau ist es so, dass sie eine künstlerische Leitung haben und dann eigentlich eher eine kuratorische Funktion haben. Also sie wählen aus, welche Künstler sie einladen. Also
Also das.
eigentlich, genau.
So ähnlich wie das der Derkon mit der Volksbühne so vorhatte, also nach dem allem, was ich so gelesen hatte, das war ja
Ja,
so ein bisschen so sein Ansatz.
genau.
Ja, ist interessant. Also in Berlin ist ja wirklich sehr viel los, was so Theater, jetzt war auch Theatertreffen. Warst du mal beim Theatertreffen? Als
Ja, klar, aber dieses Jahr war ich nicht da.
Ich hab jetzt bloß ein Stück gesehen, also es war eine Aufzeichnung, aber das habe ich nicht lange durchgehalten. Da haben mir die Schauspieler zu sehr geschrien. Also das ist, also es gibt da so eine Redensart, also je schlechter der Schauspieler, desto lauter spricht er. Also
Okay.
das habe ich auch mal irgendwo gelesen. Und das war, fand ich jetzt irgendwie, fand ich unpassend, aber das war. Ich habe es zum Glück vergessen, was es war. Es war auf jeden Fall eine Aufführung hier aus Dresden, die beim Theatertreffen war, und die Aufzeichnung war von Dreisat. Und ich wollte mir es eigentlich angucken, aber ich habe es dann abgebrochen. Vielleicht starte ich noch mal einen Anlauf.
Ja, wobei man ja dazu sagen muss, also ich kann das jetzt nicht beurteilen, aber also Theater im Fernsehen ist immer scheiße. Also es ist schon ein starker Unterschied, ob man jetzt wirklich da im Zuschauerraum sitzt. Aber
Man
ja,
hat
gut.
so einen Fernsehblick, das stimmt. Also was im Fernsehen ist, das guckt man mit Fernsehaugen an.
Ja.
Was im echten Theater, was im echten, also was im Theater stattfindet, das wirkt, also man ist halt richtig sozusagen Bestandteil. Also auch wenn man jetzt, ich beobachte dann auch mit meinen Kindern, sind wir hier in Dresden da im kleinen Haus, da sind manchmal so Vorstellungen, so, sag ich mal, die nie ganz so spät sind, da kann man gut mit Kindern hingehen. Dann beobachte ich die auch manchmal, wie sie dann so, was die so aus so einem Theaterabend dann mit nach Hause schleppen oder worüber man sich dann nochmal unterhält, also was ihnen wichtig ist. Also, und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was du am Anfang gesagt hattest, so, naja, also ich will jetzt hier niemanden belehren, sondern ich will einfach nur Gesprächsanlässe schaffen, so, und worüber sich dann die Zuschauer dann unterhalten, ist mir im Grunde genommen, will nicht sagen egal, aber es ist mir alles recht. Ne? Ich bin
Ja, ja,
mit allem einverstanden.
ja.
Das ist ja echt interessant. Und jetzt zur Zeit, machst du einen neuen Film oder Oder
Ja, ich schreibe gerade an einem Drehbuch und schneide jetzt gerade einen neuen Film. Das Drehbuch ist richtig spruchreif, da ist noch, bin ich immer noch so ein bisschen vorsichtig, weil ich selber noch nicht richtig für mich ausformuliert habe. Es hat aber auf jeden Fall, also um es jetzt so zusammenfassen zu müssen, dreht sich Opfer-Täter-Kreislauf, inspiriert von Fällen, die ich persönlich kennengelernt habe, so im Gefängnis. Mehr kann ich leider noch nicht dazu sagen. Es aber spielt nicht im Gefängnis, so viel kann ich sagen. Aber ich bin wirklich gerade erst so, ich arbeite erst seit 2 Monaten an dem Drehbuch. Und ich schneide auch gerade einen Kurzfilm. Da kann ich aber auch noch nicht so viel dazu sagen, weil es tut mir leid, aber weil die ja, ist ein
Es ist noch nicht fertig, also das
gerade ein bisschen, kann ich also nicht so offen drüber sprechen. So. Aber vielleicht, wenn wir uns nochmal unterhalten in irgendwie 6 Monaten, dann kann ich darüber sprechen. Aber ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig, weil ich halt, klar, wenn du mit Biografien arbeitest oder wie gesagt mit anderen Leuten und dann will man eigentlich erstmal, bevor man irgendwas abschließt, will man mit den Leuten erstmal persönlich darüber sprechen, ist es okay, kann ich das veröffentlichen? Und genau. Aber ich mache eine Produktion, wenn du jetzt, genau, weil du jetzt wissen wolltest, was so als nächstes ansteht.
Ja, weißt du, ich finde das immer interessant. Was ich gerne noch mit dir noch, also was ich noch gerne von dir wissen wollen würde,
Ja.
du warst jetzt in der Türkei für einige Zeit.
Ja.
Was war das für ein Anlass? Und wir kennen jetzt die Berichterstattung aus der Türkei, dass da alles so ein bisschen sozusagen, also ein bisschen ziemlich auf dem Absprung sozusagen ist, also sowohl wirtschaftlich als auch natürlich klar gesellschaftlich ist dort alles ziemlich unter Druck. Wie hast du das wahrgenommen? Also erstmal, was war der Anlass und wie hast du das dort erlebt, die Situation?
Ich war dort, ich habe dort eine Künstlerresidenz gemacht und habe auf genau und war dort für 4 Monate in Istanbul und das ist eine Künstlerresidenz, die heißt Tarabya und die wird vom Auswärtigen Amt und vom Goethe-Institut geleitet und organisiert. Und dort hatte ich die Möglichkeit oder beziehungsweise das Privileg, mir selber den Raum zu nehmen und so selber zu gucken, was ich machen will. Also ich hatte jetzt keinen Auftrag, ich musste jetzt nichts dort machen. Habe dann aber in den ersten 2 Monaten, wie gesagt, dieses Drehbuch geschrieben und dann habe ich an dem Kurzfilm angefangen zu arbeiten. Und natürlich hat der Kurzfilm was mit der Türkei zu tun, beziehungsweise mit der politischen Situation in der Türkei. Deswegen bin ich auch gerade noch ein bisschen vorsichtig, um darüber zu sprechen. Aber ja, wie ich das wahrgenommen habe, erstmal muss ich sagen, dass es für mich eine sehr lehrreiche Zeit war, sehr inspirierend und ich habe wirklich tolle Menschen, inspirierende Menschen und mutige Menschen kennengelernt. Die politische Situation in der Türkei ist nicht gut. Die Leute, also ich habe ich sag's mal so, es gibt viele Leute in der Türkei, die ein unspektakuläres, gewöhnliches Leben leben, die sich jetzt mit so Sachen wie Meinungsfreiheit nicht auseinandersetzen müssen, sondern die kümmern sich in erster Linie darum oder sehen, ob die Straßen sauber sind oder nicht. So. Erster Linie nicht merken, wenn eine Regierung in die falsche Richtung läuft oder wenn es diktatorische Züge annimmt in der Regierung, dass es eigentlich im ersten Moment nicht spürbar ist, sondern erst über eine längere Strecke hinaus. So. Aber ich habe viele Leute kennengelernt, die massiv unter der politischen Entwicklung in der Türkei leiden, nicht mehr frei sprechen können, nicht mehr ihre Arbeit ausüben können, ins Gefängnis gesteckt werden. Und eigentlich eine Art von Selbstzensur betreiben, weil sie Angst haben, dass sie abgehört werden oder dass sie, wenn sie irgendwas Falsches sagen, auch wenn es irgendwie nur ein Like ist, irgendwie auf einer Facebook-Seite, dass sie mit Konsequenzen rechnen müssen. Und dementsprechend sind die Leute klar teilweise eingeschüchtert. Auf der anderen Seite merkt man aber auch, dass es eine ganz große dass die Leute sehr solidarisch sich gegenüberstehen, viele Künstler, dass sie, wie gesagt, mutig sind und dass sie eine Dringlichkeit haben in ihrer Arbeit, die ich sehr bewundernswert fand. Und natürlich, wenn man eine längere Zeit in der Türkei ist, politisiert das einen auch selber. Und das waren so die Sachen, die ich mitgenommen habe.
Daran vielleicht nochmal anschließend, also ich habe meine Kindheit auf deutschem Boden, aber in einem anderen Staat verbracht, also sprich in der DDR, und da war ja, sag ich mal, gesellschaftlich, also man ist jetzt nicht mit dem Tode bedroht worden oder sowas, ne? Also das oder mit irgendwelchen, also Folter war jetzt auch nicht offensichtlich, also, aber da war ja immer die oder sozusagen diese Zeit der Unterdrückung waren ja immer, zumindest in der DDR, da war so das Theater und auch das Kabarett, die haben da ziemlich viel Zuspruch gehabt. Lässt sich sowas Ähnliches auch in der Türkei beobachten, dass jetzt plötzlich die Theater voll sind und die Leute sozusagen sich über, also wie soll man sagen, also sozusagen das Lesen zwischen den Zeilen, also eben im Theater durch die Verfremdung und so weiter, dann, sag ich mal, sich dort noch irgendwie was abholen.
Naja, also ich würde sagen, generell hat die Kunst schon eine Dringlichkeit bekommen und auch natürlich eine Bedeutung. Und vielleicht kann man es auch in dem Sinne mit der DDR vergleichen, dass man vielleicht Sachen mehr über Metaphern ausdrücken musste, dass man irgendwie zwischen den Zeilen kritisieren muss. Und natürlich ist es eine Katastrophe, dass man nicht mehr offen sprechen darf. Auf der anderen Seite ist genau in diesen Momenten bekommt Kunst so einen starken, so großen Stellenwert, weil man eben Sachen kommuniziert, eben über Analogien oder über Metaphern, die irgendwie die Kunst auch teilweise bereichern. Und die Kunstszene dort hat, wie gesagt, eine ganz starke Dringlichkeit und natürlich auch eine Bedeutung. Oft findet diese Kunst wirklich in Hinterzimmern statt, aber umso, wie ich schon meinte, solidarischer stehen sich die Leute gegenüber. Und und ich habe dort, also ich habe beim Istanbul Film Festival habe ich Filme gesehen, die unglaublich politisch sind und sehr, sehr klug gemacht sind. Die Künstler haben dort, können was bewegen mit ihren Sachen.
Und würden wir hier in Westeuropa diese Filme auch verstehen, also im Sinne von, also nicht sozusagen, klar, die lassen sich synchronisieren, aber würden wir sie von den Inhalten oder arbeiten die schon sehr viel mit, du würdest wahrscheinlich sagen, Metaphern oder mit so einer Art Sprache sozusagen, dass die Eingeweihten das verstehen. Könnten wir diese Filme auch angucken?
Natürlich gibt es Arbeiten, die jetzt irgendwie spezieller sind, aber generell würde ich sagen, dass die guten Arbeiten letztendlich auf Missstände hinweisen, die es vielleicht auch bei uns gibt oder aber die wir aus Berichterstattung über die Türkei wissen. Also ja, klar, ich glaube, dass diese also die guten Arbeiten sind so stark, dass sie auch überregional eine Kraft haben.
Weil das ist ja immer so ist auch eine Möglichkeit, sage ich mal, wie bringe ich Nachrichten sozusagen, wie bringe ich Nachrichten unter die Menschen, denn dann ist ja auch Film oder überhaupt ganz generell Kunst, also ich meine, darüber kann man es ja auch sozusagen verbreiten, also ich habe jetzt bloß, wie gesagt, also aus diesen, es gibt ja eine Reihe von, was weiß ich, DDR-Filmen und so weiter, wo man dann tatsächlich merkt, also jemand aus Westdeutschland würde die jetzt in dem Maße jetzt gar nicht so verstehen, weil da sind Sachen drin beschrieben, die muss man in Anführungszeichen erlebt haben, also die muss man halt wissen. Ne? Also,
ja klar, natürlich, also es gibt ja, also in politischer Kunst, gerade wenn sie jetzt irgendwie über ein bestimmtes Land spricht oder von Leuten aus einem Land gemacht werden, gibt es bestimmte Referenzen, die man die man jetzt nicht vielleicht versteht, aber ich glaube, es ist dann oft nicht so, dass man sagt, oh, ich verstehe das jetzt gerade nicht, sondern man bekommt halt nur einen Teil mit und den anderen stellt man jetzt vielleicht nicht so kritisch gegenüber, verstehst du? Also es ist dann eigentlich eher so, ich kann trotzdem was aus diesem Kunstwerk rausziehen und andere Leute können halt nochmal was anderes darin sehen.
Aber das ist ja dann wirklich, also da sind wir ja in einem Bereich von Kunst, Also ich hatte, wie gesagt, letztens mit jemandem gesprochen und da hatte ich so gesagt, naja, also Kunst ist ja sozusagen nicht zweckgerichtetes Tun, also so dieses Vollkommene, wie wir uns Künstler vorstellen, frei in ihrem Tun sozusagen. Aber wenn wir jetzt über diese Art von Filmen, Theaterstücken und so weiter sprechen, dann bekommt ja Kunst unmittelbar auch einen Zweck aufgedrückt oder ja, was ist aufgedrückt? Also sie, ja doch, man kann schon sagen, die Kunst hat dann schon den Auftrag, ne? Also das, da wird es dann plötzlich ernst an diesen Stellen.
Die, ja, aber ich glaube, den Auftrag, den legt man sich ja auch als Einzelkünstler oder als Kollektiv auch immer dann so, den bestimmt man dann auch selber. Also ich glaube, du kannst jetzt auch, ich weiß da nicht genau, inwieweit das spannend ist, aber du kannst ja auch selber einfach, keine Ahnung, eine schöne Landschaft malen, so. Also ich glaube nicht, dass es dann, ich glaube, in dem Moment entsteht gute Kunst, wo, wo die Dringlichkeit von dem Künstler oder wie gesagt von dem Künstlerkollektiv oder von dem Theater selber kommt und nicht übergestülpt wird, was man machen soll oder was sich so gehört, weil dann wird es wieder Propaganda.
Ja. Ah, okay, das ist... ja gut, stimmt, also das... wobei man das dann natürlich dann auch wieder... durch Übertreibung und so weiter dann auch nochmal ins Gegenteil verkehren kann eigentlich, ne? Also, aber das ist, also daran merkt man, also gerade wenn man sich in solchen, was du gerade berichtet hast, in diesen Zusammenhängen, da, das ist nochmal, glaube ich, was anderes als so vom, wie soll ich sagen, also vom Einsatz des Künstlers. Also wenn ich mich jetzt hier in Deutschland auf eine beliebige Bühne stelle, da ist, glaube ich, der Einsatz, es erfordert keinen Mut, hier oft auf die Bühne zu gehen, sage ich jetzt mal so. Ne? Also währenddessen in der Türkei kann das unter Umständen schon tatsächlich Mut erfordern.
Ja, ich meine, es erfordert auch Mut, in Deutschland auf die Bühne zu treten, wenn du jetzt nicht singen kannst und du bist auf der Bühne und, ja. Und zeigst dich das erste Mal ein Publikum, was du jetzt vielleicht nicht komplett sehen kannst. So. Mhm. Als eine andere Art von Mut. Oder du sagst vielleicht, keine Ahnung, das Zentrum für politische Schönheit wird jetzt quasi vom Verfassungsschutz untersucht. So, also es ist auch eine, ich sag, also selbst wenn du in Deutschland dich politisch äußerst, kannst du in Situationen kommen, wo du bedroht wirst. So, aber natürlich haben wir es in, kann man in Deutschland freier sprechen als in der Türkei, auf jeden Fall.
Naja, nee, ich wollte jetzt eigentlich so auf das darauf hinaus, dass sozusagen, wenn wir, also wenn ich spreche jetzt mal für mich, wenn ich jetzt hier in Deutschland so über Kunst nachdenke, dann ist das ja eigentlich mehr so eher sozusagen positiv und ich entfalte meine Persönlichkeit und so weiter und im Grunde genommen, ich muss auf nichts Rücksicht nehmen, außer auf mich selbst. Währenddessen in solchen, sage ich mal, diktatorischen Zusammenhängen, da wird ja aus einer, ich mache jetzt was, wird ja dann unter Umständen sofort was Existenzielles. Und das ist ja dann nochmal, sage ich mal, auf der einen Seite hat man eine Verantwortung für sein Publikum, dass man sagt, pass mal auf, also ich mache jetzt diesen Film, weil du ihn nicht machen kannst, ne? Also du als Publikum, ich mache diesen Film, ich mache den für dich, damit das auch mal gesagt ist oder wie auch immer, ne? Damit es ausgedrückt ist. Und da ist schon nochmal, ich glaube, von der inneren Bedeutung oder sowas, dass dort Kunst nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommt an der Stelle. Mhm. Weil sie, den wir jetzt hier in Deutschland vielleicht, ja gut, an dem Zentrum für politische Schönheit oder an solchen anderen wichtigen Sachen, da wird es dann, da blitzt es dann mal so kurz auf, so nach dem Motto, so kann es auch gehen, ne?
Ja.
Aber im Grunde genommen, wenn wir so in Deutschland über Kunst sprechen, dann haben wir doch meistens was anderes im Sinn, also eher so was Positives und mehr so auf den Künstler an sich bezogen. Also er drückt jetzt seine Persönlichkeit aus oder sowas, ne? Das, also so zumindest nehme ich das jetzt wahr und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass es auch diesen Austausch da gibt, wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast, dass man eben Künstler von hier in die Türkei schickt und sagt, guckt euch das mal an. Ja. Nicht nur das, so wie du uns jetzt berichten kannst hier, sondern dass, sag ich mal, da auch was zurückfließt und so. Das finde ich mindestens wichtig. Also ist das egal, also ob da jetzt... ich glaube, das wäre trotz, also andersrum, es wäre nicht folgenlos gewesen, auch wenn du jetzt keinen Film mitgebracht hättest und kein Drehbuch. das hätte schon was, sag ich mal, mit dir gemacht. Also deswegen finde ich das grundsätzlich wichtig, dass man sich so auch in diese Zusammenhänge begibt.
Ja, auf jeden Fall, klar. Ja.
Ah, das ist echt interessant. Also das, und wie ist es, also wie läuft da sowas? Also so eine diese Künstlerresidenz, das ist wie so eine Art Künstlerhaus oder so, ne? Ich glaube, ich habe da mal was drüber gelesen. So eine Art Künstlerhaus mit mehreren Künstlern oder?
Ja, genau, also in Tarabia ist es eine, also das ist die, das, die, diese Künstlerwohnungen oder das Künstlerhaus ist auf dem Gelände von der Sommerresidenz vom deutschen Botschafter aus Ankara. Und, genau, das ist ein sehr schönes Anwesen und da ist dieses ist ein schönes Haus mit und ich glaube gleichzeitig sind immer sieben Künstler aus unterschiedlichen Sparten sind dort und arbeiten jeweils für 4 Monate. Genau. Und ja, man, also sind die Leute, die dort arbeiten, die sind wirklich toll und die versuchen einen wirklich mit der Istanbuler Kunstszene zu vernetzen.
Also genau. das ist schon mehr dafür gedacht, nicht, dass ihr dort, sag ich mal, also es kann ja auch sein, dass man sagt, okay, ihr 7 Künstler, ihr seid jetzt hier und macht was zusammen, sondern die Idee ist eher eine andere, sozusagen geht raus ins Feld und guckt euch an, was dort ist. Und
ja, es ist eigentlich ziemlich frei. Also manche Leute machen das. Es gibt Autoren, die sind eigentlich eher so, gehen so punktuell raus, recherchieren und bleiben dann in ihrer Wohnung und schreiben viel. Also es ist eigentlich, man hat wirklich das Privileg, dass man selber entscheiden kann, wie man arbeiten möchte. Aber es ist natürlich, Istanbul ist so eine tolle Stadt und es ja, so spannend jetzt auch gerade, dass die Leute, also dass die meisten Leute so oder so diesen Drang verspüren, eigentlich dann in die Stadt zu gehen, dort zu arbeiten.
Ja, das ist echt interessant, also dass das sozusagen tatsächlich mit diesem schon unter dem Vorzeichen rausgehen und bringen und mach was draus. Also vollkommen eigentlich in dem Sinne eigentlich eine komfortable Situation, weil du ja tatsächlich mal, also in Anführungszeichen, machen kannst, was du willst. Ne? Also du.
Ja, total.
Das finde ich echt gut. Und so soll es eigentlich auch sein. Also dass man, und so nach dem Motto, mein Großvater hat immer gesagt, man wird nicht dümmer. Ja, genau. Egal was man tut, man wird nicht dümmer. Und man kann auch manchmal Quatsch machen oder Quatsch lesen, man wird nicht dümmer. Und so ähnlich stelle ich mir das jetzt auch vor. Das ist einfach so sozusagen im Überfluss leben. Ja, gibt es ja, eigentlich, ja. Ich wollte nochmal fragen, du hast vorhin gesagt, Video, was ist der Unterschied zwischen Film und Video für dich? Also was macht das eine interessant und das andere auch interessant?
Also sagen wir es mal so, also es gibt eine Videokunst, die wahrscheinlich eher Kunstkontext in Ausstellungen oder in Ausstellungsräumen präsentiert wird, die wahrscheinlich installativ oder installativer wirken, was ich eigentlich nicht mache. Ich habe Videokunst im Theater gemacht, wo du eigentlich neue Räume öffnest, mit dem Bühnenbild eigentlich und mit Licht zusammenarbeitest und dich darüber eine Art Rhythmus über den Abend entwickelst. Und das ist wahrscheinlich die Unterscheidung bei mir zwischen Videoarbeit und Filmarbeit. Also in der Videoarbeit arbeite ich letztendlich im Theater und bei der Filmarbeit mache ich Filme und wenn es gut läuft, kommen die mal ins Kino oder werden im Kino gezeigt. Aber ich glaube, der Hauptunterschied zwischen jetzt Videoarbeit und oder Videokunst und Film ist dieser. Wobei auch viel Videoarbeit natürlich auch im Internet vorkommt, auf sozialen Medien. Mhm. Genau.
Du bist echt vielseitig. Also du machst ja alles, also angefangen vom Theater, dann Filme aufnehmen, Filme schneiden, genau, Filmmusik organisierst du dir, aber das ist ja schon einerseits eine ziemliche Bandbreite. Auf der anderen Seite erfordert das ja natürlich, es ist ja gigantisches Handwerkszeug, was du da sozusagen dir angeeignet hast. Das stelle ich mir auch. Also ich stelle mir das eigentlich ziemlich gut vor, so, weil du hast ja alle Möglichkeiten eigentlich im Grunde genommen, wenn dir irgendwas vor die Flinte läuft sozusagen an Stoff, dann.
Ja, also klar hat man auch dann irgendwo ein Handwerk im Theater, aber für mich war es auch wichtig und deswegen habe ich überhaupt angefangen zu filmen, beziehungsweise filmen zu lernen oder schneiden zu lernen, dass ich wirklich ein Handwerk habe, was ein Stück weit greifbar ist, also was man vielleicht auch für nicht künstlerische Arbeiten könnte. Natürlich gibt es dieses Handwerk auch auf der Bühne, aber es ist oft für mich zumindest abstrakter oder vielleicht sogar ein Stück weit intellektueller, also dass es eben nicht so greifbar ist. Und deswegen war es für mich irgendwie ein Grund, okay, alles klar, ich kann jetzt zur Not auch einfach mal einen Clip machen und den auf YouTube hochladen. Also das war sowas, was Greifbares. Aber ja, also für mich ist es meistens so, dass ich dass dann irgendwie so die Idee entscheidet dann so ein bisschen, welches Medium es sein muss oder welches Medium es sein kann und welche Ressourcen ich zur Verfügung habe. Klar.
Ja, und vielleicht nochmal so, so halb zum Abschluss nochmal was Praktisches. Wenn man jetzt sozusagen einen Film drehen wollen würde, ja, also was würdest du da sagen, also ist ein Vorgehen, wo man sagt, also wenn du ungefähr so an die Sache rangehst, dann könnte es gut werden.
dann könnte es gut werden. Lass mich kurz überlegen. Naja, also die gute Sache ist, wir sind mittlerweile in der Situation, dass man nicht mehr viel Geld braucht, um einen Film zu machen. Also gerade in der Anfangszeit. Also es geht wirklich um die Idee und auch, glaube ich, um den Mut oder die Neugier, vielleicht in Geschichten vorzudringen, die jetzt nicht so sehr, wo man so ein bisschen, sagen wir es mal so, wo man so ein bisschen sich was trauen muss vielleicht oder vielleicht aus seiner Komfortzone herausgeht. Obwohl auf der anderen Seite, wenn ich drüber nachdenke, ist es auch manchmal natürlich gut, dass man über das spricht, was man vielleicht auch kennt. Ja, also ich glaube, wir haben die Möglichkeit, dass man Equipment relativ günstig bekommen kann. Und dann würde ich einfach sagen, dass man, es gibt einen Filmregisseur, der heißt Robert Rodriguez, der macht in Amerika, macht er so Grindhouse-Filme. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat mal wirklich einen Satz gesagt, der hat gesagt, you need to let the shit out of your system. Also man muss die Scheiße einfach rauslassen. Was ich eigentlich relativ, irgendwie einen treffenden Satz finde, dass man es einfach machen und dann irgendwie mit Leuten teilen, versuchen, so oft wie möglich irgendwie Feedback, macht man es neu und dann macht man es vielleicht ein bisschen besser und wieder Feedback und dass man irgendwie gar nicht so drauf hoffen muss, okay, ich warte jetzt auf dieses eine Werk, was ich dann machen muss und das wird dann genial, sondern dass man eigentlich eher vielleicht ein Stück weit akzeptiert, keine Perfektion erreichen kann, sondern dass man eigentlich eher eine Wiederholung macht und es dann vielleicht beim nächsten Mal besser oder anders und darüber eigentlich arbeitet. Und ich glaube, wenn man das kombiniert mit einer Neugier und Interesse, dass man vielleicht auch ein Geek ist, dass man sich viele Filme anguckt, dass man darüber eigentlich schon anfangen kann, Filme zu machen. Und ich glaube einfach, dass man irgendwie versucht, dass man dranbleibt. Also, dass man vielleicht am Anfang irgendwie 4 Tage in der Woche irgendwas anderes macht, womit man sein Geld verdient und einmal dann in der Woche dann seinen Film macht oder was schreibt oder was malt. Und dann versucht irgendwie als Ziel zu haben, okay, weniger den anderen Job und immer mehr die andere Sache zu machen und dass man darüber vielleicht anfangen kann, sich eine Art von ein künstlerisches Profil zu erarbeiten.
Und wenn man jetzt nochmal, also im Grunde genommen heißt das, also klar, ohne Üben geht's nicht. Ja. Und das andere ist, sich gar nicht so sehr viel Gedanken zu machen über das, so nach dem Motto, was soll nur daraus werden, sondern so nach dem Motto, wir fangen jetzt an und was daraus wird, das sehen wir dann schon. Also,
nee, ich glaube, man muss schon den Ehrgeiz haben, dass man das, was man macht, dass man in diesem Moment mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat, versucht, das Bestmögliche zu machen. Also, dass man schon klar muss schränken, dass man sich anstrengt, dass man Ehrgeiz entwickelt und dass man wirklich versucht, das Beste zu machen. Ob es dann letztendlich was Gutes dabei rauskommt, kann man dann nicht immer beeinflussen, aber dass man daraufhin dann wieder weitermacht. Und dass man jetzt nicht irgendwie, also so einen perfektionistischen Anspruch kann ja auch oft lähmen, so dass man sagt, ist nicht gedrückt, dass man akzeptiert, okay, es kann jetzt nicht alles perfekt werden, aber ich mach's trotzdem. Aber das bedeutet ja nicht, dass man sich nicht anstrengt, so. Also, dass man sich anstrengt und, verstehst du?
Ja, genau, also also ich verstehe es so, sozusagen, das, was du machst, das musst du schon ernst meinen. Also, ja, so verstehe ich das. Also, ohne Ernsthaftigkeit geht's nicht.
Klar.
Aber es muss, sozusagen, genau, Ernsthaftigkeit in Bezug auf das, was man da tut und auch sozusagen, dass man sagt, nee, da aus diesen möglicherweise sogar beschränkten Mitteln, die ich habe, in Bezug auf Ausrüstung, was weiß ich, Situationen, in der ich da jetzt gerade bin, aber ich mache das, Beste draus. Und durch diese sozusagen, durch das Üben, wird man dann automatisch immer besser. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, das führt uns so an den Anfang des Gesprächs zurück, wo du gesagt hast, ja, ich lerne jetzt auch noch, ne? Also ich bin ja jetzt auch noch nicht fertig.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Ja. Das ist echt interessant. Also ich finde das richtig gut. Wir müssen mal so langsam so Schluss machen. Ich habe heute den Auftrag, es ist wieder Freitag, ich muss die Kinder von der Schule abholen. Okay, die wollen heute noch Eis essen gehen. Es scheint jetzt seit Tagen mal wieder die Sonne. Also was ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant, also erstmal total überraschend fand, dass du so spontan zugesagt hast. Also mit so nach dem Motto, ja, gerne können wir drüber sprechen. Hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so in dem Sinne, aber also klar. Ich habe es erwartet, deswegen habe ich dir eine Mail geschrieben und dass das so, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Also das finde ich sehr gut.
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn du möchtest, können wir gerne noch mal ein paar Aspekte noch mal tiefer ausarbeiten. Du hast ja gesagt, in einem halben Jahr, wenn dein neuer Film dann rauskommt, wenn er dann rauskommt und so weiter, das ist ja alles nicht bloß von dir abhängig, da können wir gerne noch mal sprechen über deine, über deinen Film. Ich danke dir und bis bald. Wiederhören.
Ciao.
Helaas is de verbinding om radiotechnische redenen verbroken. Probeert u het later nog eens.